Dieser Podcast wird präsentiert von finpack.ch, die einfach moderne Geldanlage für Erspartes, Erbschaft und Kapitalbezug.
NZZ Akzent.
Well, I would start by saying we've agreed on four principles that I think are important. The first is that we are going to work.
Das ist der US-Außenminister Marco Rubio am Dienstag. Er sitzt da in Saudi-Arabien, in Riyadh, in einem goldenen Sitzungsraum. Teure Hölzer sieht man da, Bilder im Hintergrund, die Flaggen. Und er sitzt da mit noch zwei anderen Männern von seiner US-Delegation. Und sie kommen gerade aus einem Meeting mit Vertretern von Russland und haben über die Ukraine gesprochen. Und diese drei Amerikaner, sie scheinen ganz zufrieden zu sein, Antonio.
Ja, Trumps enger Vertrauter und außenpolitischer Sonderberater Steve Witkoff, der sagt, die Atmosphäre sei positiv und konstruktiv gewesen.
Everybody there to get to the right outcome, solution based. We discussed it afterwards. We couldn't have imagined a better result after this session.
Sie hätten sich kein besseres Ergebnis erhoffen können. Und Trumps nationaler Sicherheitsberater Mike Walls, der schwärmt davon, dass eben nur Trump das habe erreichen können.
And only President Trump can do that. And in the Oval Office, less than a week ago, both President Putin and President Zelensky both said to him, only you, President Trump, could drive this war to a conclusion.
Sogar Putin und Zelensky hätten gesagt, dass eben nur Trump den Konflikt beenden könne.
Okay.
Ja, und so geht das dann weiter. Eine Reporterin fragt dann noch, was mit den Europäern sei, denn die waren zu diesen Gesprächen nicht eingeladen.
Well, the comment I would have on that is that for 3.5 years while this conflict has raged, no one else has been able to bring something together like what we saw today, because Donald Trump is the only leader in the world that can.
US-Außenminister Rubio, der sagt da, dass seit 3.5 Jahren niemand geschafft hat, etwas zu tun. Nur Trump könne das eben. Und er meint dann noch, die Europäer müssen dann schon irgendwann mal dabei sein, at some point, also irgendwann dann mal.
Die USA machen Deals mit Russland. Warum das Europa massiv unter Druck setzt, sagt EU-NATO-Korrespondent Antonio Fumagalli. Ich bin Antonia Moser. Antonio, Europa kann dann irgendwann mal dazukommen, hat Marco Rubio gesagt, bei Verhandlungen über einen Krieg, der ja eigentlich in Europa stattfindet. Was ist da genau passiert?
Ja, wir haben tatsächlich ziemlich verrückte Tage erlebt. Alles geht sehr schnell. Man kann richtig zusehen, wie sich die Weltpolitik verändert. Mhm. Man muss wohl am vergangenen Mittwoch beginnen. Da war der amerikanische Verteidigungsminister Pete Hegseth zum ersten Mal in Brüssel. Er hat da am Treffen der NATO-Verteidigungsminister teilgenommen und anlässlich einer Pressekonferenz hat er wie aus heiterem Himmel einen ziemlich radikalen Richtungswechsel der US-Politik im Ukraine-Krieg verkündet. Und am gleichen Tag, also während Hegseth da in Brüssel war, hat US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Und die beiden haben sich offenbar auf eine baldige Aufnahme von Friedensverhandlungen verständigt, wie man dann etwas später erfahren hat. Und bereits am Montag hat dann in Saudi-Arabien das erste dieser Treffen zwischen den USA und Russland stattgefunden, wie wir vorhin den Tonaufnahmen gehört haben. Es geht also wirklich Schlag auf Schlag, die USA legen vor und Europa ist bei all dem irgendwie nicht einbezogen.
Aber wenn du jetzt sagst, Europa muss selber schauen, was heißt das ganz genau? Also was meinen die USA damit?
I had the chance to brief allies on President Trump's top priority. A diplomatic, peaceful end to this war. As quickly as possible.
Also Hegseth, der amerikanische Verteidigungsminister, der hat da in Brüssel nicht lange um den heißen Brei herumgeredet, sondern knallharte Ansagen für die Zukunft des Ukraine-Krieges gemacht. Es sind eigentlich drei zentrale Punkte. Erstens hat er gesagt, dass es illusorisch sei, dass die Ukraine seine ursprünglichen Grenzen wiederherstellen könne. Zweitens hat er mitgeteilt, dass die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine kein realistisches Ergebnis einer Verhandlungslösung sein könne.
The United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement.
Und drittens hat er in Aussicht gestellt, dass sich die USA nicht an allfälligen Friedens- oder Sicherheitstruppen beteiligen werden, die zur Überwachung eines Waffenstillstands dereinst nötig sein werden.
As part of any security guarantee, there will not be US troops deployed to Ukraine.
Wie reagiert dann Europa darauf?
Mit Schock und Unverständnis einerseits, aber auch mit einer gewissen Ratlosigkeit. Ich meine, seit Monaten wird hier in Brüssel fast mantramäßig wiederholt, dass es keinen Frieden ohne die Ukraine geben kann und auch keinen Frieden ohne Europa. Und man ahnte ja schon, dass Trump eine andere Außenpolitik fahren würde als sein Vorgänger Joe Biden. Aber dass man als direkt Betroffene derart links liegen gelassen wird, das hätte man dann doch nicht für möglich gehalten. Und dass die europäischen Staaten oder die EU nichts wussten von diesem Telefonat zwischen Trump und Putin, das passt da irgendwie gut ins Bild. Was in Europa, natürlich auch in der Ukraine, besonders für Aufruhr sorgt, ist, was den USA als Nachkriegsordnung in der Ukraine vorschwebt, nämlich dass Europa hauptsächlich auf sich alleine gestellt sein wird und selber schauen muss. Diese Konsternation, die hat man den europäischen Politikern in den letzten Tagen richtig gehen ansehen können.
Also die USA ziehen sich zurück und Russland, höre ich da heraus, bekommt irgendwie, was es will. Also eben die Grenzen wären dann nicht mehr die von früher, sondern Russland könnte da sein Territorium ausdehnen.
Ja, es ist schon frappant, wie weit die US-Regierung Putin da entgegenkommt, bevor die Verhandlungen überhaupt angefangen haben. Normalerweise behält man seine besten Trümpfe ja in der Hand, um sie zu einem strategisch geschickten Zeitpunkt auszuspielen. Und das steht auch irgendwie in krassem Widerspruch zum Bild, das Trump gerne von sich selbst gibt, nämlich das eines besonders gewieften Dealmakers. Und es zeigt auch einfach seine Geringschätzung für die ukrainische Integrität und Souveränität. Und in dieses Bild passt eben auch die immer härtere Rhetorik, die Trump gegenüber dem ukrainischen Präsidenten Zelensky fährt. Er wirft ihm entgegen aller Evidenz vor, den Krieg in seinem eigenen Land begonnen zu haben und dass er längst Zeit gehabt hätte, ihn zu beenden. Zuletzt hat er Zelensky sogar als Diktator ohne Wahlen genannt, weil seine Amtszeit schon überschritten ist, aber das ist in der ukrainischen Verfassung so vorgesehen. Also es ist schon wirklich heftig, was da aus Washington kommt.
Für Europa jetzt sind das nicht so gute Signale, nehme ich an, weil Europa hat sich ja eigentlich immer ziemlich klar auf die Seite der Ukraine gestellt.
Genau, und es ist mittlerweile auch dem hintersten und letzten europäischen Politiker klar geworden, dass man mehr in die eigene Sicherheit investieren muss. Denn das, was gerade um uns herum passiert, das hat für Europa das Zeug, eine existenzielle Bedrohung zu sein.
Wir sind gleich zurück. Kennen Sie das? Plötzlich Geld auf dem Konto aus Ersparnissen, Erbschaft oder aus der Pensionskasse? Ihre Hausbank ist zu teuer und zu kompliziert? Entdecken Sie finpact.ch. Online in nur 4 Minuten erhalten Sie Ihren kostenlosen Anlageplan. Wir freuen uns, Sie persönlich zu begleiten. Jetzt unverbindlich ausprobieren auf finpact.ch.
Die Europäer werden von den USA vorgeführt, werden nicht eingeladen, dürfen nicht mitbestimmen, sollen aber mehr tun, weil die USA sich da eher zurückzieht. Was passiert jetzt in Europa?
Es hat in den letzten Tagen eine richtig gehende Kaskade an Notfalltreffen und Krisenreaktionen gegeben. Schon am Tag des Trump-Putin-Telefonats haben die wichtigsten Militärmächte Europas mit einem Statement reagiert, in dem man eben den eigenen Anspruch auf den oder an der europäischen Sicherheitsarchitektur unterstrichen hat. Wenig später haben sich dann die EU-Außenminister in aller Eile versammelt. Es gibt auch ein schönes Foto von diesem Treffen, wo man überall versteinerte Gesichter sieht. Okay. Und dann am Am Montag dieser Woche hat dann der französische Präsident Emmanuel Macron die wichtigsten EU-Länder plus Großbritannien, eine Atommacht, nach Paris gerufen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Und nur zwei Tage später, also diesen Mittwoch, gab es dann ein erneutes Krisentreffen in Paris, diesmal im größeren Rahmen.
Jetzt in all diesen Notfalltreffen in den letzten Tagen, was haben denn die europäischen Vertreter da genau besprochen?
Ja, man wollte die verschiedenen Positionen abstimmen. Es geht auch darum, ob die europäischen Staaten eines Tages tatsächlich Soldaten in die Ukraine schicken sollten, also eine Sicherheitstruppe stellen sollten, um einen möglichen Waffenstillstand zu überwachen. Klar ist jedenfalls, die Auswirkungen eines wie auch immer gearteten Ukraine-Abkommens, die wird gewaltige Anstrengungen bedingen und auch riesige Summen kosten.
Weiß man, wie viel es da geht, also was man zahlen müsste?
Genau, Zahlen gibt es da natürlich noch nicht zum jetzigen Stand, aber die europäischen Staaten, die müssen aufrüsten, das tun sie ja schon seit einigen Jahren, aber eben noch viel zu zaghaft. Und eben wenn man dann eines Tages tatsächlich Soldaten stellen müsste für eine Sicherheitstruppe, dann ist das natürlich nochmals eine ganz andere Dimension.
Und wie weit ist man da jetzt? Also ist man sich jetzt da schon einig, wie es weitergehen soll?
Nein, überhaupt nicht. Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat diese Idee zum ersten Mal vor einem guten Jahr aufgebracht. Da wurde er noch ziemlich dafür belächelt. Und jetzt laufen derartige Abklärungen. Es gibt Länder, die grundsätzlich positive Signale ausgesendet haben. Großbritannien, etwa Schweden, die Niederlande auch. Auch Spanien und Dänemark verschließen sich nicht. Die wichtigen EU-Staaten Deutschland und Polen, die sind derzeit noch sehr zurückhaltend. Aber das mag auch damit zusammenhängen, dass in ihren Ländern demnächst Wahlen stattfinden. Alles hängt am Ende von den Verhandlungen zwischen den USA und Russland ab, die nun anlaufen. Und das Problem ist, dass viele europäische Staaten jetzt schon hochverschuldet sind und nur schon Mühe haben, ein reguläres Budget zu verabschieden. Frankreich ist dafür das beste Beispiel. Und gleichzeitig ist allen klar, nichts tun geht nicht. Es geht jetzt um nichts weniger als die Sicherheit des Kontinents.
Also kann man zusammenfassend sagen, das große Ziel, da ist man sich einig, es muss etwas passieren. Aber die Details, wer dann wie viel genau, da ist man sich nicht wirklich einig.
Nein, es gibt noch keine einheitliche Position. Es ist ja auch noch sehr früh und die Dinge verändern sich rasant. Immerhin ist man sich einig, dass kein Weg an höheren Verteidigungsausgaben vorbeiführt und man ganz grundsätzlich die Verwendung des Haushaltsbudgets überdenken muss. Trump hat da mit seiner gewohnt brachialen Art also schon ziemlich viel bewegt, ja.
Jetzt hast du gesagt, es ist vieles noch offen, wie das alles weiterläuft. Kann man denn trotzdem irgendwie schon vorausblicken und sagen, wie es jetzt weitergeht für Europa?
Also in Deutschland stehen ja nun Wahlen vor der Tür und danach beginnen die Koalitionsverhandlungen. Da wird der Umgang mit dem Ukraine-Krieg sicher auch ein wichtiges Element sein. Macron seinerseits, der scheint in diesen Fragen nun wirklich eine Führungsrolle einzunehmen in Europa. Er wird nächste Woche in den USA erwartet für eine Unterredung mit Trump. Und dann, ja, dann soll es ja bald ein direktes Treffen zwischen Trump und Putin geben. Jedenfalls entwickeln sich die Dinge gerade sehr schnell und auf dem Spiel steht nicht weniger als die Weltordnung, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten gekannt haben.
Dann müssen wir wahrscheinlich bald schon wieder schauen, wie das weitergeht. Danke jetzt auf jeden Fall, Antonio.
Danke dir, Antonio.
Das war unser Akzent mit EU- und NATO-Korrespondent Antonio Fumagalli. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.